er die Braut aussuchte. Natürlich handelte er im besten Interesse seines Sohnes. Und wenn er alt genug war, haben sie bestimmt auch zusammen darüber beraten, was dem Sohn gefallen könnte, was zu ihm passt. Nun schauen wir uns Jesus an. Auch er greift diesen Punkt auf und sagt in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Er ergreift die Initiative, er wirbt um uns. Und 1. Johannes 4, wir selbst lieben jetzt, weil er uns zuerst geliebt hat. Im alten Israel hatte die Braut ihren zukünftigen Ehemann noch nie vorher gesehen. Rebekka, die für Isaak bestimmt war, auch nicht. Ich kann euch ermutigen, einfach mal diese Geschichte zu lesen. Das gilt auch für die Braut des Herrn. Natürlich ist uns klar, als Jesus auf Erden war, da haben viele Menschen ihn gesehen. Es wurde von ihm erzählt. Seine Jünger haben Tag und Nacht mit ihm zusammen gelebt. Da gab es eine Menge zu erzählen, das ist klar. Aber jetzt, diese Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist, da sieht die Braut ihn nicht, aber trotzdem glaubt sie an ihn. Und das drückt Petrus so wunderbar aus. Er sagt, ohne ihn gesehen zu haben, liebt er ihn. Ohne jetzt zu sehen, aber voller Vertrauen in ihn, seid ihr erfüllt mit Freude, die herrlich ist über alle Worte. Anders formuliert, die Braut Jesu sieht ihn mit den Augen des Glaubens. Das nächste ist der Brautpreis. In biblischer Zeit wurde ein Brautpreis für die Braut bezahlt. Der Preis wurde an den Vater der Braut gezahlt. Der Preis war schon immer in irgendeiner Form vorgegeben, aber trotzdem hatte der Bräutigam eine freie Wahl, in seiner Wertschätzung noch mehr zu geben oder das zu geben, was er zusätzlich noch wollte. Und ihr Lieben, dahinter steckt eine besondere Aussage. Denn ihr müsst euch vorstellen, erst durch die Gesetzgebung Gottes auf dem Berg Sinai, die Mose empfangen hat, gab es diese Form der Ehe. Durch die Ehe sollte der Frau eine Form der Verbindlichkeit geschenkt werden. Sie bekam einen neuen Status, den es in den heidnischen Völkern einfach nicht gab. Es sollten ihr Rechte, Schutz und Versorgung zugutekommen. Und das hat Gott nicht einfach nur so gemacht. Die umliegenden Völker sollten sehen, mein Volk lebt anders, hat was anderes geschenkt bekommen. Eine Frau hat eine Wertschätzung gekriegt. Sie ist nicht irgendein Gegenstand. So bin ich der heilige Gott. Ich gebe den Menschen und gerade auch einer Frau Wertschätzung in der Zeit, wo es das unter den heidnischen Völkern einfach nicht gab. Jesus hat auch einen Brautpreis bezahlt, nämlich sein eigenes Blut am Kreuz. Ihr sollt euch bewusst sein, dass das Lösegeld, das gezahlt wurde, nicht aus etwas Vergänglichem wie Silber oder Gold bestand. Im Gegenteil, es war der kostbare blutige Opfertod des Messias als Lamm ohne Fehl und Tadel. Natürlich muss die Verlobung kommen. Die jüdische Hochzeit fing eigentlich schon mit der Verlobung an. Die Braut hatte zugestimmt, ein Ehevertrag wurde vorgelegt, eine Art Bund wurde geschlossen, ungefähr so vergleichbar wie mit dem Aufgebot. Das war alles schon verbindlich, sie gehörte also dem Bräutigam. Natürlich bekam die Verlobte Geschenke, ist klar. In biblischer Zeit war es eine Münze oder etwas anderes Wertvolles, daraus ist nachher der Verlobungsring geworden. Aber es hatte eine Bedeutung damals. Dieses Geschenk sollte sie immer wieder an den Bräutigam erinnern, denn der Bräutigam verließ nach der Verlobung die Braut. Er ging zum Vater zurück. Warum? Um das Hochzeitszimmer für die beiden zu bereiten. Und in dieser Zeit zog sich also auch die Braut zurück, um sich auf ihre zukünftige Rolle vorzubereiten. Auch wurde ihre Reinheit, sprich also ihre Jungfräulichkeit, beobachtet. In diesem Punkt der Verlobung steckt so viel Umfangreiches. Was hat Jesus getan? Es wurde ein Bund geschlossen. Jesus ist der neue Bund zur Vergebung der Sünden. Wenn wir Ja sagen zu diesem Punkt zu ihm, den Erlöser, dann gehören wir ihm. Es ist ausgedrückt worden Es steht da, ihr glaubt an Christus, er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes als sein Eigentum bestätigt und wir sind im Buch des Lebens eingetragen. Und die Braut erhält Geschenke. Jesus hat uns als Geschenk den Heiligen Geist gegeben. Ausdrücklich hat er den Tröster immer wieder angekündigt. Denn seine Braut hier auf Erden durchläuft eine Vorbereitungszeit, solange bis er wiederkommt und sie holt. Seine Braut soll heilig sein. Was heißt es denn, heilig sein? Wenn ihr das übersetzt, bedeutet es eigentlich, dass die Braut sich absondern soll. Man soll erkennen, dass sie anders lebt als die Welt. Sie soll anders handeln, sie soll anders denken. Sie soll anders leben, an einer besonderen Liebe sollen wir sie erkennen können. Was bedeutet das? Jesus ähnlicher werden, unserem Bräutigam ähnlicher werden, immer mehr und immer mehr. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist und Gottes Wort. Mit dem Heiligen Geist sind viele Geschenke in unser Leben getreten. Ein Begriff, die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich weiß von Antje, dass ihr eine Predigtreihe jetzt habt, wo es um die Gaben des Geistes geht. Also seid ihr vollgestopft mit dem Wissen der Gaben des Geistes. Sag mal, was habt ihr für Gaben des Geistes in eurem Herzen? Was kommt euch jetzt gerade? Was sind die Gaben des Geistes? Lasst mich nicht hängen, sagt was. Ja, Prophetie, genau, genau. Barmherzigkeit, super. Ja, super. Dien, ja, genau. Erkenntnis, genau. Und wenn man so ein bisschen tiefer guckt, die Gaben des Geistes, was ich so wunderbar finde, sie sind uns gegeben zur gegenseitigen Auferbauung, zur Stütze, zur Stärke, zur Hilfe, aber eben halt auch für uns als jeden Einzelnen, um mit Gott zu wachsen. Und auch uns das Wort zu erklären. Das wird ausdrücklich oft immer wieder erwähnt in der Bibel. Ja, was soll ich sagen? Ohne Gottes Wort wirklich keine Veränderung in uns. Das muss uns einfach klar sein. Wir müssen lesen, das Lästern und Richten anderer Leute, es ist nicht gut. Wir müssen lesen, dass Gott Streit und Zwietracht nicht mag. Wir müssen lesen, auch wenn es uns schwer fällt, mal leichter, mal schwerer, dass wir als Christen die Vergebung üben sollen. All das und viel, viel mehr steht in seinem Wort. Sein Wort, ja, sein Wort ist ein Liebesbrief, aber auch ein Wegweiser. Erinnert ihr euch an die Geschichte mit Rebekka, wo es also um ihre innere Schönheit ging? Ja? Gott schaut auf den Charakter seiner zukünftigen Braut. Ich wiederhole das nochmal, das ist ihm echt nicht unwichtig. Gott schaut auf den Charakter seiner zukünftigen Braut. Sie soll für ihn schön sein. Wir sollen nicht für die Welt schön sein. Das sind nicht mehr unsere Maßstäbe. Für ihn sollen wir schön sein. Und was hat das zur Folge? Man wird geformt. Das kann wehtun. Das wissen wir. Und auch diese innere Veränderung, dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Aber das Tolle ist, er hat Wohnung in uns genommen. Es gibt einen jüdischen Gedanken, der gefällt mir so sehr. Da wird gesagt, Glauben bedeutet Gestaltung, Bildung, Erziehung und Leitung unseres ganzen Seins Gott zu überlassen. Was ist uns noch geschenkt worden? Die Gewissheit, wir sind Gottes Kinder. Zu überwinden, wenn es schwierig ist. Ja, treu zu sein für ihn und geistlich wachsam zu bleiben. Das ist für mich irgendwie ein ganz großes Thema geworden in der heutigen Zeit. Vieles in der Landeskirche, das ist so, das verwischt so, das wird so verweichtlicht. Da geht so die Essenz Gottes verloren. Und was soll ich sagen? Also ich bin jemand, der gerne kocht. Und wenn ich in der Küche stehe und koche, ich habe gerne das Radio an. Also ich finde, die Wurzel schnippelt sich schöner bei einem schönen Rhythmus im Hintergrund. Und naja, manchmal habe ich das dann gerade auch von der Zeit so, dass ich dann ein Stück von dieser Radiokirche mitbekomme. Es sind so kleine, was ist so Statements, weiß nicht, ein paar Minuten nur. Und da war letztens ein Beitrag, wo ich dachte, ja, der Weichspüler, der lässt grüßen. Da ging es einfach darum, dass eine Frau Menschen helfen wollte, das ist sehr ehrenwert, die auch seelische Schwierigkeiten hatten und hatte gesagt, ich bete auch für euch und so weiter. Und diese Menschen, ihnen ging es besser und sie merkten auch, dass eine Kraft damit zu tun hatte. Und als es dann so aufs Thema kam, diese Kraft, was könnte das denn sein? Da sagte sie in diesem Report, naja, man muss ja nicht unbedingt aussprechen, dass das mit Gott zu tun hat. Und da habe ich gedacht, ja, die Bibel sagt was anderes. Wir sollen Zeugnis geben. Wir sollen Zeugnis geben von ihm, wir sollen Zeugnis geben von seinen Wundern, wir sollen seinen Namen in Ehren halten. Nee, nichts mit Weichspüler. Und das hat Auswirkungen. Also, geistlich wachsam bleiben, ist auch ein Thema, was wichtig ist für die Braut des Herrn. Ja, ich hatte erzählt, dass in der alten biblischen Zeit der Bräutigam seine Braut verlässt. Der Abschied des Bräutigams. Der Bräutigam verließ das Haus der Braut, um zu dem Vater zurückzukehren, wegen des Hochzeitszimmers, das Hochzeitszimmer zu gestalten. Und Jesus hat es auch erwähnt. Jesus hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das himmlische Hochzeitszimmer wartet also auf uns. Und das Tolle ist, wir haben es auch gesungen, die Braut wird abgeholt. Die Braut im alten Israel hatte keine Ahnung, an welchem Tag oder zu welcher Stunde der Bräutigam zurückkehrte, sie also zur Hochzeit abholen wollte. Der Bräutigam selbst wusste es noch nicht einmal, Tag und Stunde. Der Vater entschied darüber, wann alles für die Hochzeit bereit war. Aber wenn es dann soweit war, Leute, dann geschah das mit einer großen Prozession. Rufe in den Straßen waren zu hören. Eine Prozession mit Schofarhörnern, das geht nicht leise ab. Musik, Fackeln, eine Sänfte für die Braut. Alles setzte sich in Bewegung, dazu Familie und Brautbegleiter. Es war was los. Und die Braut, oh, sie zog ihr schönstes Kleid an. Natürlich kam der Schmuck dazu, der ihr geschenkt wurde. Und eins war klar, es gibt keine hässliche Braut, weil eine Braut weiß, wie sehr sie geliebt wird. Und nun schauen wir auf Jesus, seine Rückkehr zur Erde. Und da sagt er nämlich Folgendes: Doch wann jener Tag und jene Stunde kommen wird, das weiß niemand, nicht die Engel im Himmel, nicht der Vater, nicht der Sohn, nur der Vater. Die Braut des Messias wird bei der Entrückung von ihrem bisher irdischen Zuhause ins himmlische Zuhause abgeholt. Und auch da wird das Blasen eines Schofars zu hören sein. Die ganze Welt wird das nämlich mitbekommen. Es ist interessant, wie das sein wird. Wie schön, dass wir uns überraschen lassen dürfen. Die ganze Welt wird das sehen. Viele werden dann denken, oh Mann, hätte ich bloß das ernst genommen, was mir da mal irgendwann mal erzählt worden ist. Es wird plötzlich kommen, auf einmal, total schnell, total unerwartet. Er sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Im 1. Thessalonicher heißt es, denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall des Schofars Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern aufstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch die übrigen, die noch auf Erden leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn dort zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Das hört sich doch fantastisch an. Und die Gaben des Geistes, wir wissen, das ist echt, das ist irgendwie kein Fantasy-Roman. Das wird sein, das wird kommen und wir sollen uns darauf freuen. Die Trauungszeremonie und Hochzeit. Ich habe jetzt einfach nochmal, machst du das nächste ruhig nochmal? Ich habe jetzt aus der jüdischen Welt nochmal Fotos mitgenommen, weil wenn wir von einer jüdischen Hochzeit hören, wie sie jetzt ist, kennen wir auch diese Bilder. Ich habe das einfach mal mitgenommen, um es ein bisschen zu erklären. Die Hupa, das hat wahrscheinlich schon jeder von euch mal im Fernsehen gesehen, das ist der Hochzeitsbaldachin. Machst du nochmal das nächste bitte? Da seht ihr den Gebetsschal, der so an Stöckern ist. Da drunter steht dann das Brautpaar, da findet eine Zeremonie drunter statt. Und die Chuppa hat also einen traditionellen Hintergrund. Das jüdische Volk guckt in dieser Zeit also auch auf den Psalm 37, wo es dann steht, vergesse ich Jerusalem, dann soll meine Rechte verdorren. Das hat also Hintergrund, dass das jüdische Volk immer noch in der Diaspora lebt. Es sind noch nicht alle in Israel angekommen. Gott arbeitet daran. Darin sehen wir, wie weit wir sind. Da ist was in Bewegung. Ja. Und was also auch noch ein traditionelles Symbol in dieser jüdischen Hochzeit ist, machst du das nächste, das ist das Zertreten des Glases. Hier seht ihr das so, meistens ist es aber auch in einem Taschentuch umwickelt. Der Bräutigam tritt also auf dieses Glas. Auch das ist eine Erinnerung darauf, dass also der Tempel zerstört, dass er es bisher nicht wieder aufgebaut und das jüdische Volk hat sich also noch nicht gesammelt. Aber wir wollen jetzt auf die Trauungszeremonie der Gemeinde gucken, die im Himmel stattfindet. Die Braut hat sich bereit gemacht, sie ist verherrlicht. Es gibt keine Flecken mehr, keine Runzeln, keinen Makel. Und sie ist in feine Leinwand gekleidet, glänzend und rein. Und das Hochzeitfest läutet aber auch das Königreich Jesu auf Erden ein. Denn die Zeit für das Hochzeitmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Am Schluss möchte ich nochmal daran erinnern, dass Jesus das Licht ist, das den Völkern Gott offenbaren wird. Jesus ist aber auch die Herrlichkeit seines Volkes Israels. Und im Epheser 2, liest das ruhig mal, da steht, dass nur Jesus allein den Frieden bringen kann zwischen Juden und den Nationen. Und durch den Glauben an den Juden Jesus sind wir Christen Mitnutzer der Wurzel Israels geworden im geistlichen Sinne, wie es im Römer 11 steht. Und nur in Jesus sind wir gläubige Christen und gläubige Juden, zu einem einzigen neuen Menschen erschaffen worden. Wir sind also eine Braut. Da gibt es nicht zwei Bräute. Wir sind eine Braut. Und diese einzige Braut steht dann vor ihm, wenn das himmlische Hochzeitsfest gefeiert wird. Ich möchte euch herausfordern. Ich würde gerne mit euch nochmal das Lied singen, wir werden tanzen auf goldenen Straßen. Und dass wir einfach vom inwendigen Auge uns dann vorstellen, dass wir links an die Hand, rechts an die Hand einen Juden nehmen oder eine Jüdin nehmen und dass wir zusammen auf diesen goldenen Straßen tanzen werden. Aber ich möchte nochmal kurz beten. Ja, Herr, danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du uns vorbereitest für dich, dass du uns schön machen willst, Herr, inwendig schön. Und danke, dass wir dort zusammengehören, gläubige Juden, gläubige Christen, Herr, zu dir, zur Schönheit hin. Und danke, Herr, dass das alles herausfließt aus deiner Liebe, aus deiner Schönheit, deiner Gedanken. Danke, Herr, und ich möchte einfach auch jetzt in diesem Namen uns als volle Gemeinde, dass wir uns vor Israel stellen und Israel segnen und dass wir die Menschen dort segnen, Herr, dass du deinen Plan vollenden kannst, den du angekündigt hast in den Propheten im Ersten Testament, Herr. Das ist ein wunderbares Erlebnis, zu sehen Stück für Stück, wie sich deine Verheißungen erfüllen und dass wir Teil dieser Verheißungen sein dürfen. Amen.